Wir ringen mit den Gegebenheiten. Eigentlich geht es ja gar nicht darum, wie etwas beginnt, sondern auf welche Weise wir verstrickt bleiben, ob wir damit unseren Frieden machen können. Und das sagt die Regisseurin Jane Campion in dem Roman 10 Tage im Februar von Heike Melba-Fendel. Jane Campion, die weltbekannte Regisseurin, spielt in dem Roman eine besondere Rolle. Sie ist das große, bewunderte Idol der unglücklichen und einsam im Leben hängenden Ich-Erzählerin. Die Autorin Heike Melba-Fendel ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Stimmt das? Geht es darum, dass wir unseren Frieden machen mit dem Schicksal, das uns das Leben beschert? Unsere Freiheit ist begrenzt, also machen wir das Beste daraus.
Für Jane Campion ist das so und die Heldin des Romanes sieht das anders, aber weil sie von der Frau so beeindruckt ist, ist sie auch beeindruckt von diesem Konzept. Sie hat für sich selber eigentlich beschlossen, immer zu gehen, sobald irgendwas nicht ihrer Glücksverheißung entspricht.
Die Ich-Erzählerin, die sucht nach Wahrheit. Sie weiß nicht, was sie will und sucht nach Antworten im Kino, in Filmen. Dort gefallen ja allerdings nur Filme, die nicht gut ausgehen. Man kann sie viel besser erinnern, sagt sie an einer Stelle. Und weiter, Glück nervt. Aber Unglück nervt doch auch, oder?
Ja, in ihrem Leben läuft sie dem Unglück davon und im Kino interessiert es sie am meisten. Das ist aber, weil sie die Welt des Kinos so komplementär zu ihrem eigenen Leben begreifen will. Und deswegen braucht sie das Kino auch so sehr, wie sie ja auch Jane braucht, weil beide eine Art Korrektiv zu ihrem Driften darstellen.
Aber dieses Kino, das funktioniert ja nur 120 Minuten oder 90 Minuten lang und dann geht es im wahren Leben weiter, oder?
Es gibt ja immer den nächsten Film. Geht zwar weiter im sogenannten wahren Leben, aber diese Frau, für die sind Filme wie Erlebtes, das heißt, die werden Teil ihres eigenen Erinnerungskörpers und wirken da auch weiter.
Und dann versucht die Frau es doch auf einem anderen Weg glücklich zu werden, mit einem netten Mann in einem hübschen Eigenheim. Also das ist die Ausgangsposition in dem Buch. Doch das scheint gehörig schief zu gehen. Endstation Eigenheim heißt es an einer Stelle. Das also ist der schlaflose Traum vom Eigenheim, den eigenen vier Wänden, in denen sich keine fünfte Wand in einen Möglichkeitsraum hineinöffnet. Das Lebenskonzept Eigenheim passt nicht zum Charakter ihrer Heldin. Warum nicht?
Weil es auf Dauer angelegt ist, wie Beziehungen ja auch. Also im Grunde genommen beginnt das Buch damit, dass sie da ist, wo die romantischen Komödien enden, nämlich in der glücklichen Beziehung, im schönen Haus, im guten Leben. Und nicht umsonst enden die romantischen Filme da, weil man die ja auch gerne mal tragisch enden können. Aber die Frage, was wird eigentlich aus den Menschen dann, nachdem sie ihr Glück gefunden haben, wird ja oft nicht beantwortet in diesem Genre. Und auf einmal steckt die Frau in Dingen, die auf Dauer angelegt sind, eine dauerhafte Liebesbeziehung, ein dauerhaft erworbenes Haus. Und diese Dauer an sich ist für sie das Problem, dass es nicht mehr flüchtig ist, veränderbar und nach ihren eigenen Träumen formbar, sondern dass da eine Wirklichkeit ist, die sich nicht mehr beugen lässt.
Liebe und dauerhafte Beziehung, geht das nicht zusammen?
Doch, Liebe und dauerhafte Beziehung geht in jedem Fall zusammen, aber die Dauer ist es, die ihr Angst macht. Wahrscheinlich macht ihr auch die Liebe Angst, könnte ich jetzt mal spekulieren. Oder die Verbindlichkeit, in die sich die Liebe dann übersetzen lässt. Was mich interessiert hat, ist so einen weiblichen Fetisch zu dekonstruieren, nämlich den des Mr. Right. So diese Idee des Ankommens, dass wenn man einmal den richtigen Mann hat und das richtige Leben, dass man dann im Leben nach nicht mehr viel weiterem streben muss.
Aber in Ihrem Buch ist es nicht der richtige Mann. Also es ist zwar ein netter Typ, aber irgendwie passt er nicht zur Ich-Erzählerin. Er mag andere Filme, er versteht sie nicht, er hat keine Probleme mit dem Ankommen. Das ist doch nicht der richtige Mann für Sie.
Also ich muss jetzt wieder bei den gängigen, fast schon Frauenzeitung-Klischee-Bildern bleiben. Da ist er natürlich der perfekte Mann. Er ist treu, er ist loyal, er ist liebend, er ist fürsorglich, er ist solidarisch, er ist großzügig, er ist emanzipiert, er ist ein guter Liebhaber offensichtlich. Und in diesen sozusagen Beziehungskategorien lässt er sich nichts zu Schulden kommen, aber er hat überhaupt keinen Hang zum Driften und, wie sie einmal sagt, er lässt sich von Filmen nicht das Leben erklären. Da Kino und Filme aber ihr Leben sind, kann sie sich ihm auch nicht erklären.
Ein netter Langweiler?
Wahrscheinlich nicht mal, sondern jemand, der mit sich auf eine Weise im Reinen ist, die sie unglücklich macht.
Müssen wir ihm zugutehalten, denn sie macht es ihm, weiß Gott, nicht einfach. Sie ist einfach nicht in der Lage anzukommen, auch in diesem Eigenheim nicht, auch weil sie gar nicht weiß, wohin sie will. Sie weiß eigentlich nur, wohin sie nicht will. Und was sie vielleicht noch weiß, sie mag Anfänge, sie mag Filme, die nicht gut ausgehen, das haben wir schon gesagt. Und ihr fehlt auch ganz entschieden die Gelassenheit, es einfach zu Hause gut sein zu lassen, auch mit der Suche und einfach weiterzuleben.
Die spinnt natürlich total. Diese Frau spinnt total. Ich mag die trotzdem oder wahrscheinlich deswegen sehr gern, weil die sich immer wieder gegen dieselbe Wand wirft und hofft, dass diese Wand irgendwann mal nachgibt. Sie hat so ein ganz unbändiges Sehnen, das natürlich nie wirklich sich erfüllen kann, weil in dem Moment, wo es sich erfüllt, zerstört es sich. Ich mag das, weil das so schräg gegen Glücksversprechungen gebürstet ist, wie wir sie heute um die Ohren geschlagen bekommen.
Aber so rast man doch immer dem Glück hinterher und wenn man es in der Hand hat, zerrinnt es einem zwischen den Fingern.
Ja, aber ich glaube, Glück ist ja auch tatsächlich was sehr Flüchtiges und etwas, was man, glaube ich, nicht versuchen sollte zu institutionalisieren, sondern was man beglückt genießen sollte in dem flüchtigen Moment, wo es sich einstellt.
Aber wir haben auch ein bisschen einen übersteigerten hysterischen Glücksbegriff heute. Ich meine, dieses immer wieder glücklich sein, Sehnsucht ist ja auch eine Art von Sucht oder auch was wir auf Beziehungen projizieren. Mhm. Wer wacht schon morgens auf und beißt jeden Morgen vor Euphorie und sexueller Sehnsucht seiner Partnerin die Kleider vom Leib?
Das kann ja durchaus noch passieren. Auch das ist ja was Flüchtiges. Also auch das mittels Sexualität erworbene Glück ist ja bei Definition flüchtig. Aber ich glaube, was Sie sagen, ist richtig. Wir haben so ein konsumistisches Verhältnis zu den Dingen und Beziehungen und Menschen werden auch zu Dingen, zu konfektionierbaren, bestellbaren Dingen. Und so bescheuert sie ist, so hat sie, finde ich, doch vernünftige Haltungen, dass sie gegen Prostitution zum Beispiel ist, die so offensichtlich sich auf den Straßen vor ihr abspielt, dass sie gegen auch so Dinge ist wie die Nonchalance, mit der so Spätabtreibungen bei Defekten einfach mal so beim Grillabend für richtig befunden werden. Also sie fühlt sich auch unbehaust in einer Welt, die davon besessen ist, sich zu optimieren. Und Glück ist natürlich ein, wenn man es so versteht, sozusagen das optimale Kaufversprechen.
Das sich so natürlich auch nie einlösen wird. Da kommt es zu einer Art Licht am Ende der Dunkelheit. Dieses Licht heißt dann Negative Capability. Das ist ein Begriff, den der Dichter John Keats geprägt hat. Und der besagt, dass ein Mensch also fähig ist, sich in einem Zustand voller Unsicherheit, Geheimnisse und Zweifel zu befinden, ohne sich nervös nach Tatsachen und Vernunft umzusehen. Mhm. Hört sich gut an, oder?
Ja, natürlich beschreibt es auch ein bisschen das, was Liebe eigentlich ist. Genau, was dieses Zitat auch besagt, dass es Räume gibt, die wir im Geheimnis stehen lassen sollten.
Genau. Und da auch einen guten Rhythmus zu finden, also zwischen dem, was Sie sagten, sich immer wieder gegen die Wand werfen und der Gelassenheit, sich zurückzulehnen. Also das ist ja beides irgendwie unter einen Hut zu bringen und nicht ganz einfach, oder?
Ja, ich glaube, dass man Dinge wollen darf, von denen man weiß, dass sie nicht zu kriegen sein werden. Ich glaube, man muss nicht so vernünftig sein, nur das zu wollen, was möglicherweise verfügbar ist. Und dann wird nämlich so ein Wollen ja auch zu einem Glauben, ne? Also ich glaube, Wollen und Glauben können beieinander liegen, wenn der Gegenstand des Wollens einer ist, dessen man nicht so konkret habhaft werden kann.
Dann passiert aber doch was in Ihrem Roman, das hat mit Ihrem großen Vorbild der Heldin zu tun, also Jane Campion, die Regisseurin, uns bekannt, weil sie Das Piano verfilmt hat, ein Film, den fast alle gesehen haben und das ist ihr großes Vorbild. Ihre Heldin wird aber dann doch enttäuscht, sie trifft dann Jane Campion einige Male, sie trifft sie dann auch wieder später. Plötzlich stellt sie fest, dass Jane Campion durchaus Spaß an, naja, vielleicht Fernsehserienformaten findet, die sie absolut nicht toll findet. Das sieht die Ich-Erzählerin fast wie einen Verrat an, oder?
Ja, vor allen Dingen ist es letztlich ein Verrat an ihrer Projektion, weil sie sich das ganze Buch über eine Jane Campion zurechtbastelt. Mit einer Hybris, die muss man auch erstmal entwickeln. Also sie glaubt alles über Jane zu wissen. Sie glaubt, ihre Filme lesen zu können. Sie glaubt, dass sie auch ein Guru ist, die ihr den Weg weisen wird. Und sie glaubt, sich erheben zu können über das, was diese ja doch große, auch feministische übrigens Künstlerin macht. Und da bekommt sie eigentlich auch so einen Reality-Check und das Buch eigentlich damit auch, weil wir ja immer im Kopf der Heldin waren und plötzlich wird die gespiegelt durch eine Jane Campion, die sich dieser Projektion einfach verweigert. Und da, glaube ich, wird dem Leser auch nochmal klar, dass diese Heldin eben, dass wir zwar die ganze Zeit in ihrem Kopf waren, aber dass dieser Kopf schon ein sehr wirrer ist.
Ja, nun könnte sie ja nach dieser Desillusion sagen, okay, dann gehe ich doch wieder zu meinem netten Freund und Mann ins Eigenheim zurück. Das geht aber nicht, das klappt nicht. Das wird nicht funktionieren, weil der Typ auch nicht dazu passt.
Das dürfen wir hier natürlich jetzt nicht verraten, was sie machen wird. Denn es ist auch so, dass diese Frau ja immer, weil sie so ideologiefrei ist und in gewisser Weise amoralisch und sich einfach keiner Überzeugung verpflichtet fühlt, die über ihre jeweilige emotionale Tagesform hinausgeht, dadurch weiß sie ja selber nie, wo sie hingehen wird. Das ist schon auch ein großer Taumel. Und dieser Begegnung mit Jane hat ihr schon einen Schlag versetzt und jetzt muss sie sich neu sortieren, aber sie ist da erstmal sehr, sehr offen und durchlässig, was die Möglichkeiten betrifft, die jetzt vor ihr liegen.
Die Möglichkeiten und auch die möglichen Wunder. Es geht ja um den Möglichkeitsraum, also die fünfte Wand in einem Eigenheim. Dafür steht auch eine Duftkerze, die ihre Heldin am Ende des Romans einpackt und darauf steht, ein Leben voller Wunder ist ein wundervolles Leben. Das klingt so ein bisschen wie nach einem Kalenderspruch aus einem Wohnzimmer. Also da kommt wieder Endstation Eigenheim zu einer besonderen Pointe mit diesem Kalenderspruch, oder?
Ja, wenn man nur stark genug sich Dinge einzubilden in der Lage ist, kann auch so eine kitschige Fräsung auf einer Duftkerze auf einmal eine Bedeutung bekommen. Und für sie heißt es einfach, sie sagt es auch an vielen Stellen, es wird etwas passieren, das tut es immer. Also was wirklich unerschütterlich bleibt, ist ihr Glaube daran, dass man nie weiß, was als nächstes kommt und möglicherweise auch was Tolles.
Also sich auch selbst die Fähigkeit zu erhalten, sich überraschen zu lassen.
Genau. Und damit schließt sich der Kreis zu dem Unwillen, sich festzulegen, weil die Idee ist, mit dem richtigen Mann im richtigen Haus gibt es ein richtiges Leben und sozusagen ein überraschungsfreies Glück ist wahrscheinlich auch keins.
Ja, aber es kann mit dem richtigen Mann im richtigen Haus auch ein Glück voller Überraschungen geben, das weiter voller Überraschungen auch bleibt. Also das ist ja auch nicht ausgeschlossen.
Für diese Heldin ist es vollkommen ausgeschlossen, weil im Leben bestimmt nicht.
Weil sie noch nicht den richtigen getroffen hat, weiß man nie.
Sie sind da guter Hoffnung.
Ja, auch das schließe ich nicht aus. Das wäre ja auch langweilig, das auszuschließen. Und jetzt habe ich aber noch eine spezielle Domradio-Frage. In ihrem Roman geht es um Wunder, wir haben darüber gerade gesprochen. Es geht auch um eine Art Erlösung, eher um Heilung, von Heilung ist da die Rede. Es geht einmal an einer Stelle um eine Prozession ins Abwärts, von Weihwasser ist einmal die Rede, von segnenden Bewegungen, von polnischen Priestern. Dann gibt es noch eine Kerze mit Papst Wojtyla-Applikation. Das ist allerhand katholisches Vokabular, sind Sie ja nicht katholisch aufgewachsen?
Ich bin evangelisch aufgewachsen, aber ich bin sehr geprägt durch einen christlichen Kontext, in dem ich mich lange bewegt habe. Und diese Figur ist, glaube ich, deswegen auch so im Taumel, weil sie ihre Religion, mindestens das, was man in Religion finden kann, verloren hat. Und das Kino ist da sicher ein halbherziger Ersatz. Aber sie sucht natürlich etwas, an das sie glauben kann. Sie kann bloß nicht an die konsumistisch frauenzeitungshaften Glücksversprechungen glauben, aber ihr fehlt auch eine Spiritualität, die dem was entgegenzusetzen hätte. Und das ist halt der Taumel.
Also sie ist keine ungläubige Person, weil sie eine Sehnsucht hat nach einem Glauben. Das ist ja der Anfang aller guten Dinge. Wir sind gespannt. Wird es weitergeben? Wird es eine Fortsetzung geben mit dieser Person oder ist das jetzt erstmal gut so?
Nee, das ist gut so, weil die ist schon auch sehr anstrengend. Sie sagen, der Mann passt nicht zu ihr. Ich glaube, zu dieser Frau in diesem Zustand, in dem sie ja offensichtlich sehr lange ist, kann auch niemand passen. Und wie gesagt, ich mag sie, aber ich war auch ganz froh, dass ich jetzt nach 208 Seiten mal Ruhe vor ihr habe.
Vielen Dank, Heike Melba-Fendel. 10 Tage im Februar, so heißt ihr neuer Roman. Ein Buch über den Möglichkeitsraum, über die fünfte Wand in einem Eigenheim, durch deren Fenster wir die Wunder des Lebens vielleicht sehen können. 10 Tage im Februar. Der Roman ist im Verlag Blumenbar erschienen. Das Buch hat 205 Seiten und es kostet 18 Euro. Danke.